Memorial Deutschland, der Podcast im Gespräch.
Der Name Dr. Helmut Sonnenschein dürfte wohl nur den wenigsten bekannt sein. 1906 in Leipzig geboren, ein Mann, der sich früh in die Mathematik verliebte und 1935 an der Universität Leipzig promovierte. Im Krieg tätig für das Heereswaffenamt, nach dem Krieg im Dienste der Sowjetunion und schließlich angestellt bei den Agfa-Werken in Wolfen. Und vielleicht hätten das die zentralen Daten im Leben des Helmut Sonnenschein schon sein können. Es kam anders. Nach falschen Anschuldigungen der Spionage wurde Helmut Sonnenschein 1950 in Naumburg verhaftet, ein Jahr später durch ein Militärgericht in der UdSSR zum Tode verurteilt und dann am 4. Juli 1951 hingerichtet. Seine Frau Hildegard Sonnenschein bekam keine Auskunft erst nach der Wende. Im Jahre 1990 gestand die Botschaft der UdSSR die Hinrichtung ein. Bis zur endgültigen Rehabilitierung dauert es dann nochmal weitere 4 Jahre. Opfer des Stalin-Terrors, sie gab es nicht nur in der Sowjetunion. Daran erinnert das Projekt Die letzte Adresse, das es in Kooperation mit Memorial seit einem Jahr nun auch in Deutschland gibt. Vor wenigen Tagen, am 17. Juli, wurde nun die 2. Gedenktafel in Naumburg, Sachsen-Anhalt, angebracht. An das letzte Wohnhaus von Dr. Helmut Sonnenschein. Die letzte Adresse, unser Thema heute, dazu begrüßt sie Danilo Höpfner. Über 1000 Tafeln. Der letzten Adresse gibt es inzwischen in Russland, 2 nun in Deutschland und dabei soll es nicht bleiben. Über dieses besondere Projekt sprechen wir mit Dr. Anke Giesen, Historikerin und Vorstandsmitglied bei Memorial Deutschland und Mario Bandi, Regisseur, Journalist und Mitinitiator der letzten Adresse. Anke, bleiben wir noch bei der Person, um die es aktuell gerade geht. Wer war diese Person, Dr. Helmut Sonnenschein?
Dr. Sonnenschein war ein Leipziger Mathematiker und Physiker, der nach dem Krieg oder nach Ende des Krieges in amerikanische Kriegsgefangenschaft geriet, der in der amerikanischen Kriegsgefangenschaft weiter geforscht hat an verschiedenen Themen in Amerika, dann in seine Heimat entlassen wurde, nach Ostdeutschland und dort ins Visier des sowjetischen Militärgeheimdienstes geriet, der ihn dann wegen Spionage festgenommen hat. Wie sich dann im Nachhinein rausstellte, also nachdem also in den 90er Jahren Rehabilitierungsanträge möglich waren, war dieser Vorwurf völlig ausgedacht. Und das Urteil, also Tod durch Erschießen, war demzufolge auch vollkommen ungerechtfertigt. Also kann man Dr. Sonnenschein als unschuldiges Opfer der sowjetischen Repressionen in Ostdeutschland ansehen.
Nun gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Die Gesellschaft diskutierte immer wieder über den Wert und auch die Bedeutung von richtiger Erinnerung. Wie sollte eine passende Erinnerungskultur aussehen, gerade auch im digitalen Zeitalter? Denkmäler werden gebaut und wir haben es dieses Jahr erlebt, sie werden auch wieder eingerissen, sie werden gestürzt. Mario, warum eine Tafel?
Diese Tafeln, die sind ja ein Stern in Moskau, ist eine Idee, ist ein Pendant, ist ein russischer Analog zu den deutschen Stolpersteinen. Das hat mir erzählt der Sergei Parchomenko, der Gründer dieser Initiative in Russland, dass ihm diese Stolpersteine jetzt mal so einen richtigen Eindruck gemacht haben. Und er fand mit seinen Kollegen, Memorial und anderen, auch ein Designer war dabei, diese Form einer Tafel aus Stahl, die so wirklich klein wie Postkarte ist. Es ist ein dickes Metall und die Buchstaben, also der Name, Verhaftungsdatum, Rehabilitierungsdatum, also Erschießungsdatum oder Tod in den sowjetischen Gulag eingeschlagen ist. Das stimmt sogar die Schrift, die aus den 30er Jahren stammt. Und ein Quadrat ist ausgeschnitten. Es wird also interpretiert als ein Fenster, in dem keiner zu sehen ist, oder ein fehlendes Foto auf der Karte. Da kann man, also das ist, diese metallene Tafel macht einen sehr guten Eindruck und erweckt natürlich Aufmerksamkeit. Es werden, warum letzte Adresse nennt sich das? Diese Tafeln kommen auf die Wand des Hauses, wo der Mensch lebte und wo er verhaftet worden war. Und manchmal fehlen diese Häuser, manchmal muss man auf dem Nebenhaus oder auf dem Haus, das danach entstanden ist, diese Tafeln schrauben. Und da versammeln sich, ich war bei manchen solchen Zeremonien dabei in Moskau und in Petersburg, kommen die Leute, die sogenannte Initiatoren, das heißt, es sind ja nicht nur unbedingt Verwandte des Verurteilten, sondern auch Aktivisten, Menschen, für die das Schicksal des Menschen nicht egal ist.
Die Art des Gedenkens erinnert ein bisschen an die Stolpersteine, in diesem Fall den Opfern des Nationalsozialismus gewidmet, bewusst oder eher zufällig?
Das ist ja direkte Verbindung. Ja, man denkt an die Opfer eines totalitären Regimes. Ja, also das ist schon ohne Zweifel, nur man kämpft in Russland gegen eine bestimmte patriotischen Ideen oder Äußerungen und auch Handlungen von den Menschen, die plötzlich fest überzeugt sind, dass der Stalin die richtigen Spionen und Terroristen zum Tode verurteilt hat, dass die Kulaken echte Feinde waren oder diejenigen Wissenschaftler, die dann als Feinde der Sowjetmacht ihr Leben um das Leben gekommen sind, das sei alles richtig. Also im Zuge der Zuge des Stalinismus und diese Rehabilitierung Stalins und seiner Politik, ja, ist vorhanden. Und das ist die in Russland die einzige Schwierigkeit und die größte Schwierigkeit manchmal.
Da kommen wir auch nochmal drauf zurück. Bleiben wir nochmal ganz kurz bei der Tafel. Wenn wir uns die Tafel anschauen von Dr. Sonnenschein aus Naumburg, verhaftet 1950, hingerichtet 51, rehabilitiert 1994. Da liegen 43 Jahre dazwischen. Sowjetische Opfer wurden oft direkt nach dem großen Terror, auch Ende der 50er schon rehabilitiert. Anke, woher kommt dieser große Zeitverzug in diesem Fall?
Erstmal gibt es ja erst seit, ich glaube, 91 ein Rehabilitierungsgesetz in Russland, dass andere Opfer des Terrors schon in den 50er Jahren rehabilitiert wurden, hat eher was zu tun mit dem Khrushchevschen Tauwetter. Das fand aber jetzt nicht auf einer klaren gesetzlichen Grundlage statt. Also es sind auch viele Opfer im postsowjetischen Raum erst in den 90er Jahren rehabilitiert worden auf Grundlage dieses Gesetzes. Dann hat es sicherlich auch was damit zu tun, dass die Archive Anfang der 90er Jahre geöffnet wurden oder sagen wir Ende der 80er Jahre noch zu Perestroika-Zeiten. Also es war auch erstmal ein Zugang möglich, dass Verwandte auch Dokumente über ihre verschwundenen, erschossenen Verwandte bekommen konnten und das auch sozusagen überhaupt auch aus Deutschland. Also während der Zeit, wo also die DDR noch zum sowjetischen Einflussgebiet gehörte und die gesamte Propaganda mittrug, dass sozusagen auch die DDR das bessere Deutschland ist und dass die Sowjetunion eben Ostdeutschland in besonderem Maße vom Faschismus befreit hat und dass alle faschistischen Schädlinge sozusagen zu Recht erschossen wurden, war ja auch gar keine Möglichkeit für diese Menschen eine Rehabilitierung zu erreichen. Und diese Form von Propaganda wirkt sogar bis heute noch fort. Also wir haben erlebt, dass Verwandte keine Tafel für ihren Onkel, Opa wollten, möglicherweise aus der Sorge heraus, dass bis heute noch geglaubt wird, dass sie damit denjenigen also sich selber als Verwandte eines Nazis darstellen.
Diese Fälle gibt es wohl auch. Es ist für die Hinterbliebenen wohl aber oft ein Anliegen, dass dieses Gedenken, wenn auch nach so langer Zeit, überhaupt noch stattfindet. Wir hören da mal kurz rein, ein Beispiel. Tanja Hartmann, die Enkelin von Heinz Baumbach. Für ihn wurde die erste Tafel im letzten Jahr in Treffurt, Thüringen, angebracht.
Ich habe ziemlich oft versucht, mich hineinzuversetzen, meine Oma und meine Mama. Aber ich glaube, das kann man nicht. Was sie durchgemacht haben müssen, meine Oma war 21 Jahre alt. Allein mit Baby, mit der Angst, der Wut, der Trauer und der anhaltenden Ungewissheit, was mit ihrem Mann passiert ist. Umso trauriger ist es, dass sie die Wahrheit und die Rehabilitierung nicht mehr mitbekommen hat, da sie 1993 schon verstorben ist.
Soweit ein kleiner Ausschnitt eines Features im Deutschlandfunk. Anke, was sagt denn die Forschung dazu? Wie viele dieser Opfer der willkürlichen Verhaftungen hat es denn zu der Zeit auf dem Gebiet der damaligen DDR gegeben?
Das sind mehrere Tausend. Also die genaue Zahl ist nie festgestellt worden, aber es sind mehrere Tausend Menschen.
Zu diesem Thema, ob politische Opfer in der DDR zu Stalins Zeit irgendwie als Nazi-Verbrecher zu verstehen sind, spricht die Tatsache, dass in den Urteilen, die der sowjetische Geheimdienst NKWD verhängt hat, laut dem traurig bekannten Artikel 58 des sowjetischen Strafgesetzbuches, nicht des Gesetzbuches in der DDR, sondern angewandt wird sowjetisches Recht auf dem Territorium der DDR. Dort sind ja nur nach der Forschung von Memorial nur wenige 3, 4, 5 Personen, ihnen wird oder wurde Kriegsverbrechen zur Last gelegt. Sonst waren das britische, amerikanische Spione, ja, irgendwelche Leute, die für terroristische Tätigkeit zwecks Komplott gegen Sowjetmacht, Leute, die irgendwie so Sowjetregime stürzen wollen und so die manchmal unseriöse Beweislage war damals genug, um die Leute zum Tode und zur Langhaft zu verurteilen. Das heißt, es steht in den sowjetischen Papieren, den Anklageschriften fast kaum etwas über Kriegsverbrechen, diese Menschen, die zum Tode verurteilt wurden.
Das Thema der große Terror, die Verbrechen des Stalin-Regimes und auch die Zeit danach, ist ja ein Thema, das gesellschaftlich aktuell immer weniger Raum bekommt. Und selbst in den Schulen findet das Thema Stalin und Gulag im deutschen Geschichtsunterricht kaum noch statt. Anke, aus deiner Sicht als Historikerin, was ist da passiert, dass dieses historisch doch nicht gerade irrelevante Thema inzwischen so in den Hintergrund gedrängt wurde?
Also ich weiß gar nicht, ob das in den Hintergrund gedrängt wurde. Ich bin in Westdeutschland zur Schule gegangen, da war das auch nicht Thema. Also ich glaube, das war noch nie groß in der deutschen Schule. Also in der Schule der DDR war das auch nicht Thema. Ich wüsste nicht, dass das je in deutschen Schulen breit besprochen wurde.
Also bei mir im Geschichtsunterricht in Nachwendezeit, in 90er, Anfang der 90er, war es ein sehr großes Thema. Aber war vielleicht auch dieses spezielle Zeitfenster, dass der Wissensdurst da war.
Möglicherweise war das wirklich ein kleines Zeitfenster und möglicherweise auch vielleicht eher in Ostdeutschland als in Westdeutschland. Aber inzwischen ist das als Pflicht aus den Lehrplänen verschwunden und wird eher in Form dann von freiwilligen Themen also mal besprochen. Also da kann man sich dann aussuchen, ob man Chile oder die Sowjetunion bespricht. Also ja. Ich finde das bitter, weil dadurch wir viele Probleme, die wir zum Zeit in der EU haben, nicht verstehen. Also die gesamten Verwerfungen, die zwischen dem westlichen Teil der EU und dem östlichen Teil der EU, also Polen, die baltischen Länder, bestehen, sind erst verständlich, wenn man sich mit dieser Geschichte gut auskennt und wenn man versteht, dass man in Polen und in den baltischen Ländern ein anderer Blick auf, sagen wir mal, die Gewichtung von Naziterror und Sowjetterror besteht, als eben in den westeuropäischen Ländern. Und darum fände ich, das wäre eigentlich ganz, ganz wichtig, das in der Schule zu besprechen. Mhm. Zumal wir jetzt auch noch immer mehr Migranten aus dem postsowjetischen Raum haben, unendlich viele auch Russlanddeutsche, die ja selber Opfer dieses stalinistischen Terrors haben, indem sie eben aus ihren Wohngebieten nach Kasachstan und Mittelasien verschleppt wurden, die eigentlich auch hier lernen, etwas über ihre Geschichte, über ihre Familiengeschichte lernen müssten.
Die letzte Adresse hier in Deutschland ist ja eine deutsch-russische Initiative. Wer steht denn da dahinter und was wird denn als allgemeines Ziel formuliert?
Als Fortsetzung dieser Hauptrichtung oder Initiative, die in Moskau entstanden ist, das aber umfasst nach der Idee selbstverständlich alle Opfer des Stalinismus, muss man sagen, dass also für mich als ein Wahlberliner, der aus Petersburg mal kam und Anfang 90er Jahre in West-Berlin, fand ich am Steinplatz ein Denkmal, ein Stein, den Opfer des Stalinismus. Neben den Steines für die Opfer des Nationalsozialismus. Das war für mich eine Offenbarung. Da war ich ja zutiefst wirklich bewegt, dass man in West-Berlin, ja, was in Sowjetunion immer so eine Festung des kapitalistischen, antisowjetischen Kraft war, aber die Menschen daran gedacht haben, schon vorher. Also man kann schon sagen, dass das Thema Gedenken dieser Opfer ist schon längst vorhanden. Ja, und weil nicht nur, also die ganze Osteuropa, die unter Stalin war, ja, dort gibt es überall diese Opfer und deswegen das Projekt ist selbstverständlich ein internationales Projekt. Und hier in Berlin sind ja nur wenige momentan, außer uns beiden, dazu gehört noch Nikolai Ivanov, der als Kunstwissenschaftler hier in Berlin weilt, aber leitete in Petersburg diese Initiative und letzten Adresse und kennt natürlich die ganze, wir beraten, lassen ihm uns beraten, wie also das also richtig gemacht wird. Und er ist unsere Verbindung nach Moskau bei der Fertigung und Papierfertigung sozusagen. Aber der gehört zu unserer Gruppe in Berlin. Aber wir erwarten natürlich mehr Initiative von den Verwandten, von den jungen Menschen. Egal, man braucht nicht unbedingt, wie ich gesagt habe, Verwandte des Opfers zu sein, sondern man möchte einfach aus dem Inneren diesen Wunsch haben, diese Menschen zu gedenken. Und das würden wir sehr gerne gemeinsam machen.
Sagen wir mal so, Memorial hat ja nicht nur Freunde. Es kann mir durchaus vorstellen, es gibt auch die ein oder andere spezielle Perspektive, die sagt, Gedenken an deutsche Opfer durch die Sowjetunion, das riecht ein bisschen nach Relativierung von Opfer-Täter-Rolle rund um die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs. Was antwortet ihr darauf?
Das war eine große Sorge, dass das uns entgegenschlägt, aber bisher haben wir das noch nicht erlebt. Also ich bin selber erstaunt, aber bisher ist noch niemand auf uns mit diesem Vorwurf zugekommen.
Für mich als ein russischer Staatsbürger ist diese Ansicht auch so ein bisschen seltsam gewesen, diese Ängste oder also davon zu hören, dass man auch irgendwie diese über die Relativierung sprechen könnte, dass man überhaupt solche Sorgen hat. Weil für mich ist absolut klar, es war ein Krieg zwischen zwei totalitären Regimes. Das war ein Krieg, den der Stalin eigentlich anfangen wollte und der Adolf Hitler war schneller. Man kann dazu ein Buch über den KGB-Offizier, der nach London, nach England gegangen ist, Viktor Suvorov, Eisbrecher, gibt es auch deutsche Übersetzung. Da ist es eigentlich sehr ausführliche Beschreibung, wie diese Rote Armee den Angriff auf Europa und zwar auf Deutschland bereitete. Dafür war Molotow-Ribbentrop. Pakt notwendig, damit die Sowjetunion die direkte Grenze zu Deutschland bekam. Dadurch eine sehr interessante Lektüre, das wird aber, man kann einfach nur lesen und verstehen, selbst ob diese Beweise in diesem Buch ausreichend sind.
Bleiben wir nur mal kurz in Russland. Dort wurde ja in diesem Jahr die 1000. Gedenktafel schon angebracht, der letzten Adresse. Wie ist denn die Akzeptanz des Projektes dort vor Ort?
In Russland gibt es eben starke patriotische Bewegung und da fühlen sich Menschen durch diese Tafeln beleidigt, weil das ihr Selbstverständnis von ihrer Geschichte kränkt. Und wir hatten jetzt in letzter Zeit Vorkommnisse, also in Twer und in Jekaterinburg, dass Tafeln abgerissen wurden.
Mit der Konsequenz, dass der Staat etwas unternimmt oder schaut der Staat dazu? Welche Rolle nimmt der Staat hier bei der Perspektive ein?
Der Staat hat hier eine, ja, deutlich, also der Staat verfolgt diese Sachen nicht. Der Staat stellt sich jetzt auch nicht gegen dieses Projekt, aber es gibt ja in Russland dieses Phänomen der sogenannten Gongos, also Government Organized NGOs, dass die eigentlich vom Staat sozusagen heimlich ins Leben gerufen werden, um sozusagen diesen patriotischen Anliegen, eine quasi NGO, quasi zivilgesellschaftliche Anstrich zu geben. Und oft gehen eben Aggressionen gegen diese Tafeln oder eben auch gegen Gedenkveranstaltungen von dieser Art von patriotischen, quasi zivilgesellschaftlichen Fake-Organisationen aus.
Ihr kommt mit der letzten Adresse in den Orte, an Häuser, wo die Menschen, die dort leben, meist wahrscheinlich noch gar nichts von den Schicksalen gehört haben. Wie offen zeigen sich denn die Menschen vor Ort in Treffurt oder auch in Naumburg für diese Idee? Erlebt ihr da Unterstützung, erlebt ihr Skepsis oder vielleicht sogar Widerstand?
Als erste sollte eine Tafel platziert werden in einem Dorf Pare an der Elbe in Sachsen-Anhalt, Kreis Gentin. Dort steht ein Haus, wo ein Polizist lebte, Abemann sein Name. Der war auch verschleppt, in Moskau erschossen, und das Haus steht und dort leben seine Verwandten. Und die wollten das rigoros nicht. Das war eine Absage ohne Erklärung von Gründen. Man könnte nur rätseln, warum die Familie nicht das haben wollte, diese Tafel an ihrer Wand des Hauses haben. Wir haben nur verschiedene Ideen. Wahrscheinlich doch, man möchte nicht irgendwie mit irgendeinem Feind des Volkes zu identifizieren oder dass diese Geschichte so bekannt zu machen. Obwohl, interessanterweise, in diesem Dorf, wo 5.000, 6.000 Menschen wohnen, gibt es Alten, die sich an diesen Abemann, der Polizist war, gut erinnern können, dass er also zu Unrecht verschleppt war, dass er so verschwunden war, dass seine Frau danach in den Westen fliehen musste mit den Kindern, weil für sie natürlich der Aufenthalt in ihrer Heimat dann nicht mehr erträglich war. Das heißt, man kennt die Geschichte, man weiß das. Und das haben wir in Treffurt erlebt in vollem Maße, wo die Enkelin des Repressierten natürlich heißen Herzens Ja gesagt hatte und ihre Mutter. Und das ist ja der Schmerz in dieser Familie, ist immer noch nicht geheilt. Und man könnte wirklich ganz große Mitleid und Mitteilung, all diese Gefühle unter den, besonders älteren Menschen, die dort sich versammelt haben bei der Zeremonie, merken und fühlen. Und das waren alle angetan, auch der Bürgermeister, der zugegeben hatte, er wusste davon nichts. Ja, und das ist auch für Verwaltung, manche dieser kleinen Orten, ein Novum, auch eine neue Geschichte, eine neue Seite ihrer Geschichte.
Wir sind auch in Verhandlungen mit einer Eigentümergemeinschaft in Charlottenburg für den Schauspieler und Studenten Wolf Utecht. Und die sind sehr zögerlich, die wollen immer noch mehr Informationen haben, verschieben die Entscheidung auf die nächste Eigentümerversammlung. Und da warten wir und warten und bleiben immer wieder dran, aber da haben wir bisher noch keinen begeisterten Durchbruch erregt. Währenddessen also in Dahme-Mark, wo wir im September eine Tafel anbringen werden, da kam der Schüler eines eben dann von sowjetischen Militärgeheimdienst verhafteten Lehrers und wollte mit uns das betreiben. Und dann haben wir den Hauseigentümer in Süddeutschland angeschrieben und der hat sofort begeistert Ja gesagt.
Gibt es denn einen Plan, ein Ziel, wie viele Tafeln ihr in absehbarer Zeit in Deutschland, in Ostdeutschland anbringen möchtet?
Nein, also erstmal sind wir eine kleine Gruppe, also so viele mehr als eine im Monat würden wir niemals schaffen. Und wir warten jetzt einfach auch, dass wir bekannter werden, dass Menschen auf uns zukommen. Also wir sind alle im Ehrenamt, wir machen das nebenberuflich. Und von da aus ja, gucken wir einfach wie im Schneeballsystem, das sich jetzt bekannter wird, ausweitet, wie in den Medien über uns berichtet wird und welche Verwandten, welche ja mit den betreffenden Opfern in Verbindung gestanden habende Menschen sich an uns wenden und das gerne beantragt haben wollen.
Die Tafel der letzten Adresse gibt es inzwischen in Kiew, in Prag, in Chisinau, in Tiflis, regional jeweils in der Heimatsprache. Ist die Bewegung vielleicht auch eher etwas unbewusst eine Art paneuropäische Bewegung geworden? Gibt es da schon Strukturen, Absprachen zur weiteren Vernetzung, um das Thema in Europa sichtbar zu machen?
Ja, also es gibt sogar auch, es war jetzt im Mai eine große Konferenz aller Aktivisten der letzten Adresse in Prag geplant. Die musste dann leider wegen Corona abgesagt werden. Da wäre übrigens dann auch Aktivisten der Stolpersteine gekommen, die dazu eingeladen waren. Also auf jeden Fall ist das eine Bewegung, die europaweit zunimmt. Möglicherweise, also es gibt ja auch Opfer in Polen oder in den baltischen Ländern. Also das wären sicherlich noch Orte die und Regionen, die sich anschließen könnten. Aber wie gesagt, das Ganze hat ja damals der Journalist Sergej Pachomiko 2015 praktisch ins Leben gerufen und es hat sich so als Schneeballsystem so verbreitet und so wird es vielleicht auch weitergehen.
Es ist genauso international, könnte das Projekt Stolpersteine sein. Gunter Demnig, der Gründer von Stolperstein, hat mal in seiner Rede gesagt, es war von ihm sogar bis zu Zusage, Transport mit Stolpersteinen nach Weißrussland zu bringen und dort ja einige Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken. Nur Administration von dem Präsidenten Weißrusslands, Lukaschenko, war das alles gestoppt. Und deswegen blieb das alles auf dem deutschen Boden. Aber das heißt, beide Projekte, leider Gottes, sind in den internationalen genauso wie die internationalen sind ja die Opfer der beiden Regimes.
Anke Giesen und Mario Bandi waren das. Wenn Sie das Projekt unterstützen und um weitere Erinnerungstafeln bereichern möchten, dann gibt es dazu verschiedene Möglichkeiten. Nicht nur Ihre Spende, auch Ihre aktive Mitarbeit ist herzlich willkommen. Oder im Rahmen einer konkreten Patenschaft für eine Tafel einer Person in Ihrer Heimatstadt etwa. Weitere Infos zum internationalen und zum deutschen Projekt Die letzte Adresse auf unserer Webseite memorial.de. Dort finden Sie zudem auch jederzeit aktuelle Nachrichten über Memorial International und die Menschenrechtslage in Russland. Ich empfehle Ihnen daher auch unseren kostenlosen Newsletter. Danke für Ihr Interesse an unseren Themen und unseren Projekten, sagt Danilo Höpfner.